Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Abora TV, dem Kanal, wo wir uns um Geheimnisse und Fragen von Archäologie und Vor- und Frühgeschichte beschäftigen. Und Thema unserer heutigen Sendung wird das Abora-Projekt sein von Dr. Dominik Görlitz. Dominik, 2023, wo steht Abora?
Ja, hoffentlich nicht in den Sternen, denn ich sag mal, ich habe es ja in den Kongressen schon angedeutet, aber auch in unserem vorhergehenden Teil. Unsere Tätigkeit mit NoFlix, NoViso hat uns eine gigantische Aufmerksamkeit in die Hände gespielt. Also Andreas Kienbing, Kuiper GmbH aus Österreich, weiterer Großunternehmer, ist bei meinem EIKE-Kongress zu mir gekommen oder hat sich dann nach dem Klimakongress in der Fennerhall bei mir gemeldet. Und es gibt mir die berechtigte Hoffnung, wenn wir diesen Weg des Wissenschaftsjournalismus so weitermachen, erkenntnisoffen über solche Themen sprechen, dass wir tatsächlich in ein, zwei Jahren in die Lage versetzt werden, durch, wie sagt man dazu, nicht Crowdfunding, aber eben wirklich Public Science und Bürgerforschung und Unternehmerforschung, weil wir sind ja außerhalb des Mainstreams mit unseren Themen unterwegs, dass wir in zwei, drei Jahren vielleicht tatsächlich Abora 5 machen können.
Abora 4, das letzte Projekt, hat dich ja ins Schwarze Meer geführt und du bist vom Schwarzen Meer bis an die Küste Ägyptens gereist, um letztens nachzuweisen, dass dieser Seehandel schon mit Schilfboottechnologie möglich ist. Was ist die Idee und die große wissenschaftliche Frage beim Abora 5 Projekt? Um was geht's da?
Da muss ich ausholen. Es war ein Wissenschaftler, der mich nach dem großen Erfolg der Abora 4 Expedition auch in der Fennerhall in Brandspetra besucht hat, der deutsche Anthropologe und Kulturwissenschaftler Uwe Topper, der viele Jahrzehnte lang für das Deutsche Archäologische Institut sowohl in Spanien, aber eben auch in Marokko tätig war, um Felsbilder zu katalogisieren, zu bewahren, zu veröffentlichen. Uwe Topper hat mit der Universität Cádiz erst letztes Jahr einen großen Bildband über Art Rupeste, also Steinzeit, Kunst in Spanien veröffentlicht, ein hervorragender Wissenschaftler. Wir sind nicht immer in allen Punkten einer Meinung, aber ich schätze ihn vor allem für seinen erkenntnisoffenen Blick. Und Uwe war es, der sich, wie gesagt, meldete: Dominik, ich habe 19 Jahre lang im Atlasgebirge für das Archäologische Institut in Berlin Felsbilder kopiert. Ich spreche mittlerweile 4 Berber-Dialekte fließend. Und die Berber haben mir immer das Gleiche erzählt. Kolumbus sei ein Idiot. Der wäre der Letzte gewesen, der nach Amerika gefahren sei. Ihre Vorfahren wären schon lange vorher dort gewesen. Und was ganz entscheidend ist, was in mein Doktorthema, also über Nikotin und Kokain in ägyptische Mumien hervorragend passt, ist, dass er behauptet, also dass ihm die Berber mit einer großen Überzeugung gesagt haben, dass die Berberstämme lange vor Kolumbus schon Tabak besaßen. Was ja ich in meiner Doktorarbeit schon vorhergesagt habe. Ich habe nie behauptet, deswegen habe ich auch viel Unterstützung von der deutschen Ägyptologie bekommen bei meiner Promotion in Erlangen. Ich habe nie behauptet, dass die Ägypter nach Amerika gesegelt waren. Haben sie nicht gemacht, mit absoluter Sicherheit nicht. Sondern sie haben es über Zwischenhändler bekommen und in den Ausblicken in meiner Doktorarbeit, mein Professor hat mich dann ein bisschen eingebremst, sag das nicht so direkt, da kann man dich dafür verantwortlich machen. Ich habe erst ursprünglich in meiner Fassung drin gehabt, dass entweder die Berber, die Basken oder die Gallier verantwortlich sein. Stichwort Chachapoya, Professor Hans Giffern, den ich aber viele Jahre kenne. Schreibt das nicht so, dämm das ab in unbekannte Stämme. Und mir war klar beim Schreiben meiner Doktorarbeit 2012, die Ägypter sind es nicht gewesen, es müssen irgendwelche Stämme gewesen sein, die an der Atlantikküste gelebt haben. Für mich waren die Nummer 1 Kandidaten die Basken, die schon Jahrtausende vor uns modernen Europäern da drüben waren. Und das ist, was Uwe Topper mir mitgegeben hat. Die Berberstämme behaupten in mehreren unterschiedlichen Sprachen. Es ist ja nicht sehr eine Sprachfamilie, aber sehr unterschiedlich. Er sagt, dass die mir immer selber erzählt haben, sie haben lange vor Kolumbus Tabak gehabt. Dieser Tabak unterscheidet sich vom modernen virginischen Tabak, Nicotiana tabacum, dass er nicht wie eine Havanna bräunlich, gelblich fermentiert beim Trocknen, sondern er wird richtig schwarz wie die Tischplatte, dunkelbraun, ledrig. Den kann man wunderschön in kleine Streifen schneiden. Und das war der entscheidende Hintergrund. Die Berber haben ganz lange Pfeifenstiele, so wie auf dem Bild hier. Das ist eine Berberpfeife auf der berüchtigten Piri-Reis-Karte von dem türkischen Admiral, der diese Karte im frühen 16. Jahrhundert, also kurz nach
die DDR.
Genau. Ja. Dieser Mann ist diese Pfeifen. Und das ist was.
Gibt es übrigens heute noch dort.
Ja.
Ich meine, nur zur Erinnerung: Berber, Hoher Atlas, wir reden von Marokko. Wo er auch dann die Meerenge von Gibraltar ist. Also es ist wirklich der westliche Rand eigentlich so der herkömmlichen antiken Welt, Säulen des Herakles, aber ab da ging es weiter. Und tatsächlich diese langen, stieligen Pfeifchen, die sind heute in Marokko immer noch, im Roten Atlas, wo ich mal war, sind die immer noch in Dörfern in Gebrauch. Ja.
Und das ist, was eben Topper sagte, diese Pfeifen sind durch spanische Archäologen vielfach ausgegraben worden, auch auf den Balearen, hat mir Topper auch Bilder zur Verfügung gestellt für meine ersten Analysen. Und er sagt eben, die Berber sind davon überzeugt, weil er sagt, die rauchen ja dort Haschisch in diesen Pfeifen, kein Tabak. Aber der Haschisch ist in diesen Pfeifenköpfen, das sind ja nur ganz kleine Köpfchen, wo der Haschisch, der Kiff, dort reingesteckt wird, zündet sich ganz schlecht an. Und deswegen haben die Berber immer diesen Kiff mit diesen streifenartigen Tabakstängeln umwickelt, damit er besser anbrennt. Und sie sagen eben, und das sind alles solche Evidenzkriterien, wo ich als Botaniker dann schon hellhörig werde. Nicht nur, dass dieses Zeug dann besser anbrennt. Sie sagen, der Tabak, den Kolumbus mitgebracht hat, ist ja Nicotiana tabacum. Ich kenne die Spezies durch meine Forschung sehr gut. Der macht Kopfschmerzen, dieser moderne Tabak. Ist auch nicht gesund. Der Tabak, den die seit Urzeiten dort benutzen, wir kennen die Spezies noch nicht. Ich bin jetzt gerade dabei mit den Archäologen in Rabat und auch in der Universität Agadir. Wir werden uns jetzt auf die Suche begeben. Es ist geplant, dass wir im April unsere erste Expedition machen. Aber der entscheidende Punkt ist, und das macht mich so hellhörig, dass dieser Tabak eben gesünder ist, nicht krank macht, über viele Jahrtausende gut erforscht oder gut im Gebrauch ist. Und die Berber kennen den modernen Tabak. Vor allem bauen sie auch Nicotiana rustica. Auf Deutsch heißt das Zeugs Bauerntabak. Der ist, sagt ja der Name schon, rustica. Er ist eben viel einfacher an unsere Klimate anzubauen als der moderne virginische Tabak, was der richtige, also der gebräuchliche Name für Nicotiana tabacum ist. Und wir können diese Spezies genetisch sehr gut anfassen. Wir wissen also, der Bauerntabak ist hexaploid, stammt aus drei andinen Vorfahren, die genau bekannt sind, wo wir wissen, wo sie herkommen. Der moderne Tabak, virginische Tabak, hat zwei Vorfahren, die er gekreuzt wurde. Man kann also sagen, der ist irgendwann um das Jahr 8000 vor Christus gekreuzt worden. Ich würde sagen, das wissen wir und das kriegen wir raus. Wir sind schon mit mehreren Landwirtschaftsinstituten im Gespräch. Wenn wir unsere Reise im April, im Mai nach Marokko machen, werden wir dort diese Pflanzen herbarisch sammeln, nach Deutschland holen. Da eröffnet sich für mich als promovierter Pflanzenbiogeograf ein neues Universum. Und dann sagen die, wir haben das Zeug schon Jahrtausende vor Kolumbus. Unsere Vorfahren sind schon seit Äonen dorthin gefahren. Und da sind wir natürlich beim Thema Thor Heyerdahl, der schon zweimal von Marokko aus in Richtung Amerika gesegelt, vielleicht sogar gedriftet war.
Dominik, du hast gerade einen ganz interessanten Begriff auch verwendet, Biografie.
Biogeografie.
Das haben vielleicht viele Menschen noch gar nicht gehört. Aber die Idee, die dahinter steht, die ist auch schon zentral, das hast du auch schon in deiner Doktorarbeit gemacht, ist nachzuweisen, dass Pflanzen dort, wo sie endemisch, also heimisch sind, dass sie nicht nur dort vorkommen, sondern vielleicht auch woanders. Und dass da ganz oft, manchmal gibt es vielleicht natürliche Möglichkeiten, wie sie eine Pflanze ausbreitet, die Kokosnuss schwimmt und so weiter. Aber das Spannende bei Biogeografie ist, dass es auch als eine Nachweismöglichkeit dient, zu zeigen, dass der Mensch schon dort eingegriffen hat. Und das ist ja Kernthema bei dir auch, zu zeigen, wie weit geht eigentlich schon antike Seefahrt zurück. Und die Biogeografie ist ein wunderbares Mittel, um 100% schön sicher wissenschaftlich zu beweisen, guck mal, wir wissen nicht genau wann, aber hier gab es definitiv eine Verbindung schon zwischen den Kontinenten. Ne?
Deswegen ist ja diese Biogeografie, so eine transdisziplinäre Wissenschaft, man müsste es eigentlich Biogeoarchäologie nennen, ja. Weil wir ja, du kommst sofort an, also wir wissen, Pflanzen wurden immer schon passiv oder aktiv, also bewusst oder unbewusst verschleppt. Wir haben ja wunderschöne Beispiele auch in der modernen Zeit. Das chinesische Springkraut, was gerade unsere Wälder, oder der Knöterich, der gerade unser Flussufer wirklich überwuchert, weil er hier keine Feinde hat. Gibt es ja sehr schöne Beispiele. Es ist immer, wenn Menschen gewandert sind, haben sie absichtlich oder unabsichtlich solche Arten verschleppt. Die frühneuzeitliche Seefahrt, Portugiesen und auch die Spanier haben ja unheimlich dazu beigetragen, enorm die Biodiversität auf verschiedenen Ländern zu erhöhen. Aber das ist kein neues Phänomen. Dafür ist die Biogeografie ja so bedeutend. John Thor Heyerdahl war Biogeograf. Er hat also in Oslo Biologie und Geografie studiert. So ist er ja bei Kon-Tiki auf dieses Phänomen gestoßen. Und Heyerdahl hat mit amerikanischen Pflanzengeografen in den 60er, 70er Jahren bei Ra 1 und Ra 2 zusammengearbeitet, als er seine Schiffe gebaut hat. Damals das erste Schiff ja in Ägypten. Ra 1 ist wirklich an den Pyramiden entstanden, hat man dann mit großem Aufwand nach Marokko transportiert. Hier so ein toller Versuch mit ägyptischen Sportstudenten, die das Schiff gerade mal 50 Meter weit geschleppt haben. Danach sind sie vor Erschöpfung umgefallen, weil sie wahrscheinlich auch manches nicht richtig technisch umgesetzt haben. Aber zurück zu Heyerdahl. Er ist ja von Al-Safi, kannst du mal drauf zeigen? Wo Marokko, Rabat, da,
Safi, also marokkanische
das alles Küste, ist marokkanisches so. Territorium. Von Al-Safi, so heißt es auf Arabisch, ist er ja zweimal in Richtung Barbados gedriftet. Hier ist Barbados, dieses kleine Inselchen. Und er hat es also bei zwei Versuchen nicht geschafft, die Kanarischen Inseln anzufahren.
Die hier sind,
ne? Ja, obwohl er ja ziemlich weit nördlich startete. Und das lag eben daran, dass seine Konstruktion, ich will nochmal versuchen zurückzugehen, dass seine Konstruktionen eben nach altägyptischen Tempeldarstellungen gebaut wurden, die weder Seitenschwerter hatten, noch waren das hochseegängige Schiffe, die die Ägypter gebaut haben. Ich sage es nochmal, die Ägypter sind nicht nach Amerika gesegelt. Sie waren wirklich nicht sehr gute Seefahrer, sie waren aber sehr gute Künstler. Auch ihre Vorfahren, die aus Mesopotamien stammen, die sogenannte Negate-Kultur, hervorragende Künstler aus dieser Uruk-Eridu-Epoche, die stellen diese Schiffe, die ich benutzt habe für meine Abora-Rekonstruktion, sehr schön dar. Und das ist der Grund, warum Thor bei den Archäologen zwar Erstaunen, aber kein Umdenken ausgelöst hat. Jeder Kühlschrank, der in Marokko ins Wasser fällt, in Safi oder in Rabat, driftet früher oder später nach Amerika, ob nach Mexiko, Brasilien. Jeder Idiot kann so ein Floß irgendwie nach Amerika steuern. Aber diesen Kühlschrank gefüllt mit Ananas, mit Agave, mit Vanille, mit Tabak, mit Kokain, alles nachgewiesen im Mittelmeerraum. Wir haben also eine Pflanzenliste, die ist so lang wie unsere Supermarktketten. Du hättest das Zeug auch in Rom einkaufen können, in irgendwelchen diversen Supermärkten. In Pompeji haben wir herrliche Ananas-Darstellung. Hallo, Ananas. Mexiko, präkolumbisch. Und Vanille, alles gefunden mittlerweile. Diesen Kühlschrank gefüllt mit diesen Stoffen. Zurück nach Al-Safi zu segeln, das wäre Heyerdahl nicht möglich gewesen. Thor Heyerdahl hat deswegen bis zum Ende seines Lebens immer an Zirkum-Earth-Navigation gedacht. Aber ich segel doch nicht einmal um den Globus herum, um eine Ananaspflanze nach Rom zu transportieren.
Und da müsstest du ja hier, damals gab es ja noch keinen Panama-Kanal, da musst du ja um den kompletten amerikanischen Kontinent rum.
Mit Tigris wollte Heyerdahl so eine Zirkumnavigation um Afrika machen. Der wollte eigentlich gar nicht nach Ägypten, der wollte vom Euphrates, also vom Schatt El Arab, wollte der eigentlich nach Brasilien segeln. Hat er nicht, weil er nicht wusste, ob es funktioniert, mir hat das heimlich gesteckt. Und weil er eben nur vor dem Wind segeln konnte, und das kann ich nochmal sagen, die Kritik an Thor war fachlich richtig. Weil er eben nur gezeigt hat, dass Papyrus lange genug schwimmt, aber nicht, dass so ein frühgeschichtlicher Ra-Segler, ob er nun aus Schilf oder Holz gebaut wurde, ist gar nicht so entscheidend. Thor Heyerdahl hat nur gezeigt, ja, das Material, das Fahrzeug schwimmt lange genug, ist aber nicht manövrierfähig genug, um selbst die Kanaren anzufahren, geschweige dann von Amerika zurückzukommen. Und so eine Ananaspflanze kannst du auch auf dem Handelssegler nicht um die Welt herumsegeln.
Nicht endlos auch.
Um sie dann in Rom. Auch. Wir haben also 7 Orte, wo wir heute Ananas nachweisen können. Selbst im Schwarzen Meer gibt es Ananasdarstellungen. Also das Zeug muss irgendwie dahin gekommen sein. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist eben, was ich versuche neu zu machen. Und Uwe Topper hat eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet. Es stellt sich nämlich heraus, nicht nur, dass der Tabak möglicherweise präkolumbisch ist. Im Atlas, zeig nochmal auf das Atlasgebirge, da das wächst ein Baum, der ist ziemlich bekannt, Arganöl. Kennst du vielleicht auch, das ist ein hochgesundes, vitaminreiches Öl, was mit Gold aufgewertet wird, also was sehr wertvolles Öl, Pflanzenöl, wo man glaubt, dass das die Marokkaner alleine besitzen. Und ein sehr guter Pflanzengeograf, einer meiner Lehrmeister, Professor Karl Hammer, sagt, Dominik, nein, das Arganöl, diese Pflanzenfamilie Melaspazen, die stammen aus Südamerika.
Ja, haben wir
und es war Uwe Topper, der mir in den ersten Gesprächen dann sagte, ja, als ich mein erstes Buch veröffentlichte, habe ich auch Texte gefunden, aber er findet die Quellen nicht mehr, aber Professor Hammer hat das ja schon bestätigt. Er sagt, als die Conquista, Pizarro, die Inka-Reich eroberten, ist ihnen aufgefallen, oh, die haben ja auch Arganöl. Wie kann das sein? Ja, weil die Pflanzenfamilie aus dem Anden stammt und nicht aus dem Atlas. Also das wird eine meiner nächsten Forscheraufgaben werden, diese bis jetzt noch unbekannte mögliche präkolumbische Tabakart zu identifizieren. Und wir werden versuchen, mit der Pflanzen, also mit dem Landwirtschaftsinstitut Universität Kassel-Witzenhausen versuchen, auch hier zu gucken, welche Indizien gibt es für die präkolumbische Einführung des Agarölbaums aus den Andinen-Hochkulturen zum Atlas. Und das hat mich dann irgendwie, es hat ein, zwei Jahre gedauert, 2021, 2022, Corona-Krise, hat mir ja Zeit zum Lesen gehabt, habe ich mich wieder hingesetzt, viel Grundlagenstudium gemacht. Und so ist die Idee entstanden, 2021, 2022 von Marokko aus erstmals zu den Kanaren zu segeln. Kommen wir gleich drauf, unendliches Thema. Und von dort eben über Kuba in Richtung Mexiko.
Genau, weil Hayatal, wie du gesagt hast, der ist als erster mit einem Schiffboot über den Atlantik, aber im Grunde genommen konnte er nur driften. Es war dann deine Arbeit in den vorherigen ABOA-Projekten, wo du auch durch die Entdeckung von diesen Querrudern,
Seitenschwert,
die du witzigerweise auch, wer es noch nicht weiß, eben von Felsmalereien identifiziert hast und dann irgendwann verstanden hast, hey, wir brauchen diese Dinge. Es sind nicht nur irgendwelche Zierelemente, sondern es hat eine Funktion. Und dadurch konntest du als erstes auch mit einem Schilfboot kreuzen. Das heißt, du hast es ermöglicht, das hast du auch in der vorigen ABOA-Mission schon gemacht, den Weg von Amerika zurück in die alte Welt. Aber was Heyerdahl eben auch nicht konnte, weil er letztens im Ozean nur driften konnte, er konnte also auch nicht die Atlantikinseln ansteuern, weder die Kanaren noch die Azoren. Aber das ist, was du jetzt mit deinem neuen Projekt mit der ABOA 5 zeigen möchtest, dass auch die Kanaren und die Azoren und auch die Inseln der Karibik, dass die eben eingewoben sind, dass es wichtige Knotenpunkte sind in diesem transatlantischen Netz. Und das gibt auch einen völlig neuen Blick auch auf die Archäologie der Kanaren und der Azoren. Und auch das ist, was aktuell eins deiner Forschungsschwerpunkte ist.
Müssen wir unbedingt einen Teil draus machen? Bei mir ist wirklich ein Clash of Civilizations. Ich kann das ja nur zeigen. Werner Heyerdahl, du hast es eben sehr schön gesagt, mit viel Wind, mit viel Geld nirgendwohin treiben konnte. Amerika ist ja riesig, von Neufundland bis Feuerland. Ihm war es egal, ob er in Neufundland oder in Kanada rauskam. Hauptsache Amerika, wollen wir auf einer vorgegebenen Route segeln. Und der Hintergrund ist einfach, weil es so viele neue Funde gibt. Seit Thor Heyerdahl hat sich das, oder was heißt seit Thor Heyerdahl, seit den Gebrüdern Grimm, den berühmtesten Märchenerzähler in Deutschland, kann ich ja sagen, ich bin nicht Gebrüder Grimm-Nachfahre, sondern ich bin Wissenschaftler und als Wissenschaftler suche ich Belege und wir haben diese Belege. Man hat in Marokko so viel gefunden. Als ich Thor Heyerdahl das erste Mal in Teneriffa besuchte, 1994, haben wir uns nur eine Minute gesehen. Ich habe mir extra eine Woche freigenommen, als Referendar war das ganz schwierig, aber mit dem Heyerdahl-Schreiben hat man mir im Oberschulamt in Chemnitz damals, natürlich kannst du da fahren, wir geben dir eine Woche frei. Ich fahre dorthin, habe meine letzten drei Referendar-Groschen zusammengekratzt, habe keine Ahnung gehabt, wo ich penne, bin einfach hingeflogen, weil ich wollte Thor treffen, hatte seine scheinbare Adresse und dann habe ich endlich seine Villa gefunden, sagte, ja, ich weiß, du kommst, Dominik, tut mir leid, in Marokko haben sie gerade 5 Maiskolben gefunden. Da ist eine archäologische Ausgrabung, da haben sie auch diese Maya-Maske ausgebuddelt und 5 Maiskolben-Keramiken. Tut mir leid, komm nächstes Jahr wieder. Tschüss. Ich hatte kein Hotel, ich dachte, ich kann bei Heyerdahl pennen. Ich bin da rumgestürzt wie ein Irrer. Aber ich würde sagen, das ist, was man als Wissenschaftler macht. Hypothesen aufstellen, Befunde sammeln und Hypothesen im besten Fall widerlegen oder bestätigen. Und diese Maya-Maske, man hat da so viel mehr gefunden. Man hat das prähistorische Lixus, das heißt auf Arabisch El Araish, El Arish. Dort wissen wir nicht, wer das gebaut hat. Wir wissen, wir haben römische,
wir sehen so die Säulen.
Das ist römisch so überbaut. Zeug. Vorher waren die Griechen da, vorher die Phönizier, aber unterhalb dieser Schichten sind uralte megalithische Tempel, das sieht man alles
nicht. Kann man hier schon so andeutungsweise erkennen, wie manche Mauerstrukturen
sehr schön, ich sehe, du hast einen Blick da unten. Je älter, desto größer, je älter, desto präziser. Da gibt es einen Hafen, etwa heute 8 Kilometer Richtung Westen. Der El Arish-Fluss geht dann in den Hafen. Die Bilder habe ich von Erich von Däniken geschickt bekommen. Der hat dort schon in den 70er Jahren geforscht. Thor Heyerdahl wollte graben, hat von den Marokkanern keine Genehmigung. Das sind riesige Megalithblöcke unter Wasser. Das ist wie das Yonaguno in Japan. Da weiß kein Mensch, was dort ist. Weil der Atlantik hat sich ist abgesunken. Der Meeresspiegel steigt übrigens seit 17.000 Jahren, dass also die Inseln irgendwann untergehen werden. Das ist ein Prozess, der ist in Stein gemeißelt. Seit 17.000 Jahren schmelzen die Polkappen, nicht erst seit Greta von Thunberg. Das ist alles in den letzten paar tausend Jahren abgesoffen. Da gucken noch die Kämme. Das sind 20 Meter lange Steinblöcke mit der Präzision eines Laserstrahls zu. Ich kenne die Bilder von Erich. Das ist alles dort und keiner weiß, wer das war, wann die kam, woher die kam. Und das macht eben die Kanaren-Archäologie so spannend. Und der Sekretär von Erich von Däniken ist Ramon Zürcher, der ist am Thuner See groß geworden in Interlaken. Der unterstützt mich sozusagen als Doppelmitglied, der ist sowohl bei der AAS, was also Erich von Dänikens Gesellschaft ist, als auch Abora-Mitglied. Und gemeinsam haben wir uns zusammengetan, diese altertümlichen Bauten zu untersuchen. Und das wird jetzt wirklich total spannend. Ein weiterer Mann, der sich bei mir gemeldet hat über unsere fantastischen Kongresse und Vorträge und so weiter, ist Professor Ludwig Zöller, Hochschulprofessor in Bayreuth, einer der Top-Geomorphologen, Bodenkundler, der mit 7 weiteren Universitäten eine Bodenstratigraphie für die ostkanarischen Inseln erarbeitet hat. Riesen-DFG-Projekt, mehrere Universitäten. Und die haben festgestellt, dass zwischen 5000 und 7000 vor Christus zweimal aus Afrika Lössboten rübergeweht wurde. Löss ist sehr organisch. Die konnten das in Bayreuth und übrigens hier in Leipzig sehr gut datieren. Es gibt einen weiteren Professor, der ist hier in Leipzig. Und was findet Zöller? An 3 verschiedenen Stellen in so einer Kiesgrube bei Guitessa, die vom Bau der Schnellstraße angefertigt wurde, findet der Ziegenknochen. Ziege ist heute für uns, naja, in Europa das klassische Haustier. Ist aber ein Alien. Nicht die Alien haben die gebracht, sondern es ist eine Spezies, die aus dem Zagosgebirge stammt, die vor 11.000 Jahren domestiziert und im Laufe der neolithischen Welle erst über die Mittelmeerinseln, später dann auch in unser Land gebracht wurde. Viele kennen das Mufflon, Wildschaf. Das sind domestizierte, verwilderte Haustiere. Hm. Das Mufflon ist kein Wildtier. Das haben unsere ackerbauenden Viehzüchter irgendwann mal verloren. Heute leben sie als sogenannte geschützte Tiere in unseren Wäldern. Das sind verwilderte Haustiere. Und diese Hausziege ist, man kann ja den Ort lesen, in Guitessa gefunden worden. Zöller wollte eigentlich auf meine Exkursion, die ich vor 2 Monaten abgeschlossen habe, das ging Ende November, Anfang Dezember, wollte eigentlich mitfahren, aber er hatte einen Wasserrohreinbruch in seinem Museum und deswegen hat er 2 Tage vor Flug hier in Leipzig abgesagt. Aber das Entscheidende ist, Zöller hat nicht...
Aber nur noch mal zum Verständnis, wir sind jetzt nicht mehr in Marokko, wir sind jetzt schon auf den Kanaren.
Wir sind jetzt schon auf den Kanaren.
Das heißt, hier ist das ein Ziegenfund auf den Kanarischen Inseln. Hier sind wir wieder bei Biogeografie.
Richtig.
Weil die Ziege kann ja nicht vom Festland irgendwie darüber geschwommen
wir
sein,
sondern
die
hat der Mensch
hingebracht. Also das ist wirklich ein Beweis, Ziegen, ein Haustier auf den Kanarischen Inseln. Wenn wir jetzt noch die Altersschicht, da wirst du jetzt wahrscheinlich gleich drüber reden, wie alt ist es, aber es zeigt, hier haben Menschen, waren Menschen, anders kommt die Ziege dort nicht hin, auf die Kanaren. Ne?
Dieser Fund von Zöller war 2012, wenn ich es richtig, der ist dort eingeschlagen wie Fukushima. Man kann sich nicht vorstellen, was der Mann abgekriegt hat. Zeitgleich zu meinem Cheops-Skandal hat Zöller in Bayreuth Gerichtsverhandlungen dann. Der hat die dort durch einen lokalen Archäologen, ich mache nochmal zurück, gebeten, kann ich einen dieser Ziegenknochen bitte mitnehmen? Wir könnten den massiv. Natürlich, Herr Zöller, können Sie. Wir wollen doch selber wissen, wie alt das ist. Man muss dazu sagen, ich bin zwar in der Biogeografie promoviert, ich bin aber kein sehr gut ausgebildeter Geologe. Ich hatte Geologie im Grundstudium. Was ich heute sagen kann, was ich von Zöller und seinen Kollegen mitbekommen habe als neues Wissen, man kann Boten so viel daraus lesen. Ich bin da auch mehr Laie. Ich bin jetzt dabei, so ein Grundstudium in Geomorphologie zu machen, weil es mich jetzt persönlich betrifft. Der hat mich also ganz, man sieht das ja, diese Schichtung, man kann das hier oben sehr schön sehen, diese graumelierten Schichten, das sind die aus Afrika, genauer gesagt aus Mauretanien, eingewehten Lössbotenprofile, die es dort hingeweht hat. Die sind von Zöller klar datiert worden auf 5100 vor Christus und seinem Team hier in Leipzig. Und dann kommt...
Und dann kann man natürlich nur noch mal für die Zuschauer, ich meine, hier, man kann es ja hier schon sehen, auch wir als Laien können erkennen, was das für alte Schichten sind. Ich meine, hier ganz oben ist sozusagen
das ist der moderne, Boden,
wo man heute rumläuft. Und hier kann man ja sehen, wie tief das geht. Jetzt sagst du, in dieser grauen Schicht sind wir schon 5000 Jahre. Guck mal, wie tief das dann hier geht. Da kann man schon erahnen, wir reden hier wirklich von archäologisch total interessanten Platz hier.
Genau.
Und das auf den Kanaren, wo man eben nur mit Drifttechnik nicht hinkam. Du kommst nur auf die Kanaren, du kannst nur dorthin segeln, aktiv. Wenn du schon Seefahrt ein bisschen im Griff hast, Navigation, Technik, Kreuzen, nur dann geht's.
Also das ist ja das Gute an Thor Heyerdahls Expedition, wo er gezeigt hat, es können keine Neulinge im Segeln gewesen sein wie er. Und das macht eben auch diese Kanarenarchäologie so spannend, weil die offizielle Lehrmeinung vom Institut für Ur- und Frühgeschichte auf den Kanaren, La Launa, Professor Terreja Gaspar, ich kenne ihn sehr gut, wir sind mein Freund, mein Feind. Einerseits, wenn wir öffentlich sind, kratzen wir uns die Augen aus, wenn wir heimlich zusammen in der Finca ein kleines Bierchen trinken. Natürlich, Dominik, ja, da müssen wir natürlich was machen, aber du musst erstmal hierher segeln, vorher kann ich hab's schon ein paar Funde. Und jetzt kommt natürlich die Überraschung. Währenddessen wir mit unserem Filmteam von Unbelichtet, das ist so ein Konstanzer Filmteam, die wir in dem Moment aktiviert haben, weil unser Kameramann von Noviso nicht mitkommt, haben gesagt, gut, nehmen wir einen Fremden mit. Und ich habe, wie gesagt, das Filmteam eingewiesen, Ramon eingewiesen, dann habe ich die ersten Interviews gehalten und in dem Moment geht Ramon, hier ist das Filmteam von Unbelichtet, in dem Moment geht Ramon nach meiner Einweisung los. Zöller hat gesagt, Leute, nehmt kleine Fähnchen mit. Es ist durchaus möglich, ich war lange nicht dort, dass die Erosion wieder neue Schichten freigelegt hat. Es regnet ja auch im Winter auf den Kanaren ganz stark. Nehmt ein paar Fähnchen mit, markiert das, wenn ihr so einen Knochen findet, ruft mich an, ich rufe die Behörden an, dass die den Knochen bergen. Geht mein lieber Ramon dort hinten, man sieht es ja, ich muss mal diesen Ding einschalten, und man sieht ja, geht Ramon hier exkursieren und findet hier an dieser Klippe, wir werden es gleich in Nahaufnahme sehen, ja, was findet er? Dominik, ich habe einen Knochen gefunden. Ich sage, Ramon, warte, ich muss doch das Interview fertig machen. Wir haben das alles auf Film. Findet der was? Diesen weißen Knochen.
Ja. Ein Zahn ist
das, ja, ne? Genau. Und ich habe einen Ziegenzahn gefunden. Ich sage, Ramon, spinne ich? Ich komme gleich. Und man sieht das richtig. Wir sind gerade dabei, den Film zu schneiden. Ja. Was macht er? Geht er? Ich komme dorthin und sage, Ramon, bist du irre? Das ist ein Menschenzahn. Das ist keine Ziege. Ein Backenzahn. Und jetzt kommt es ja noch doller, wenn wir die nächsten Bilder sehen. Hier sieht man das schön. Ja? Der Zahn steckt sogar noch im Kieferknochen. Also unser lieber Professor Zöller, ich habe den dann später angerufen und sagte, Herr Gottes, na ja, übertreiben Sie doch nicht so. Sie haben da bestimmt eine Prügelei. Da hat ein Baggerfahrer seinem Nachbarn einen Zahn ausgeschlagen und der ist von oben. Wir kennen diese Phänomene sehr gut. Ich sage, Herr Zöller, Sie müssen die Bilder sehen. Wenn Sie die Bilder sehen, sehen Sie, dass der Zahn noch in dem Kiefer steckt.
Das ist keine Klopperei. Ja.
Und das ist natürlich, wir haben dort, ohne dass wir das wollten, den ältesten Menschenfund auf den Kanaren gemacht. Und wir können dank der Arbeit von der Universität Bayreuth, Erlangen und Leipzig und Paris sehr schön zeigen. Ich habe gedacht, kommt noch ein Bild. Sehr schön zeigen, dass diese Schicht, in der wir das gefunden haben, mindestens älter als 5100 vor Christus ist. Und ich bin jetzt dabei, ich fliege im Februar wieder auf die Kanarischen Inseln, wo wir mit den dortigen Archäologen uns wieder treffen. Wir haben den Zahn mittlerweile an Wissenschaftler übergeben. Diese Woche, nächste Woche wird der Zahn an das Institut für Kanarische Ur- und Frühgeschichte, an Professor Carmen, ich vergesse immer die spanischen Namen, ich kenne die nur als Carmen, wir reden uns da nicht mit Nachnamen an, und Dr. Beatrice, auch eine Kollegin von Heyerdahl, die also mit Jacqueline Heyerdahl, wir werden sie gleich sehen, eng zusammenarbeitet. Dieser Zahn wird jetzt übergeben. Ich habe mit dem ehemaligen Direktor des Museums für Kanarische Ur- und Frühgeschichte vorgestern gesprochen, der wird sich persönlich dahinter klemmen, dass der Zahn ordentlich katalogisiert wird, eine Nummer bekommt, und dann werde ich persönlich, das wird im Februar passieren, bei der Regierung der Kanarischen Inseln die Auslieferung beantragen, um diesen Zahn in der Universität Bayreuth weiter untersuchen zu lassen. Und das ist eben angewandte Wissenschaft. Da geht es nicht ums Spekulieren, ums Fabulisieren. Ich meine, ich habe sicherlich einen schweren Ruf seit meinem Cheops-Projekt als Fantasy-Archäologe, Pyramidenzerstörer. Ja, man kann ja, das ist eine starke Behauptung, ist immer besser als ein schwerer Gegenbeweis. Aber was wir hier machen, ist prädiktive Grundlagenforschung. Zahlen, Daten, Fakten, ZDF.
Ja, und das ist ja wirklich ein großartiger Fund. Die älteste Nachweis von menschlicher Besiedlung auf den Kanaren. Und wie gesagt, ist ja deswegen wieder so relevant, weil auf die Kanaren kommst du eben nicht zufällig. Das heißt, dieser Zeithorizont, den du da aufmalst, ist gleichzeitig dann ein Zeithorizont für Seefahrt. Und das ist das Großartige jetzt an dem anstehenden Abora 5 Projekt, dass du tatsächlich als Erster vom afrikanischen Festland, von Marokko aus, die Kanaren ansteuern könnte, das mit dieser alten Technologie. Und dann würde natürlich noch der große Sprung kommen, weil die Kanaren, genauso wie die Azoren, diese kleinen Inseln in diesem riesigen Atlantik ja auch eine Art Brückenfunktion haben. Und dann würde der große Sprung folgen. Und was so faszinierend ist, ist, du würdest dich da einreihen in Tausende von Jahren atlantischer Seefahrt. Das ist ja, um was es hier letzten Endes geht. Weil manche Leute denken, na gut, der hat einen Zahn gefunden, was bedeutet schon? Aber was es bedeutet, ist, dass wir 5000 Jahre alte Seefahrt nachweislich haben in den Kanaren. Was bedeutet, dass man den Atlantik besegeln konnte? Weil das ist keine küstennahe, von Afrika mal kurz rüber.
Du springst ja nicht einfach
mit
rüber.
Den Strömungen und Winden dort, du kommst dort nicht so einfach hin. Ne?
Das ist
so bedeutend irgendwie an dieser Forschung und auch an deiner Entdeckung. Ja,
ja, ich kann dir nur mille grazie, tausendfachen Dank sagen. So wie du sagst, besser kann man es nicht sagen. Wir verschieben das offizielle Datum der Erstbesiedlung von 800 vor Christus auf mindestens 4. Jahrtausend vor Christus. Wow. Ja, und wir haben dort zwei Lössschichten. Eine, die ist gut datiert, 5000 Jahre alt, etwa 5100. Und die zweite Lössschicht sitzt etwa auf 7500, 7300 vor Christus. Und in der oberen Schwemmschicht, da wurden die Ziegenknochen, da wurde der Zahn gefunden. Und da bin ich jetzt dabei mit der Winkelmann-Gesellschaft, mit der Universität Bayreuth, Universität Erlangen, da wo ich promoviert habe, Dr. Bernhard Lucke, die mich da auch wirklich an die Hand nehmen, wo ich nur sagen kann, es ist eben auch nicht wahr, dass Universitäten nur Mainstream sind. Es gibt genügend Wissenschaftler, die immer noch neugierig sind, die bereit sind, auch den Schritt zur Seite zu gehen. Ich kann an dieser Stelle hier nur sagen, wir dürfen eben auch nicht in diesen Generalismus zu verfallen, dass alles nur schlecht ist. Ja, wir haben Probleme, wir haben viele Erkenntnisprobleme, wo wir weiter sein könnten, wenn wir dürften, aber es gibt an unseren europäischen, deutschen Instituten noch genügend neugierige Forscher, die eben bereit sind, diesen Schritt zur Seite zu gehen. Und wenn es uns gelingt, jetzt diesen Fund zu legalisieren, das ist die Voraussetzung, und ich kann nur sagen, die Behörden dort sind alles andere als schnell. Wer schon mal in Spanien war oder in Italien, geht mal auf die Post und gibt mal in Italien ein Paket auf. Das kann man, sich,
von der Insel wahrscheinlich
das
noch,
kann
noch
man sich nicht vorstellen.
Entschleunigt.
Das ist wie in Obelix und Asterix, wo sie dich durch die... Ich wollte mal Bücher verschicken von Sizilien nach Sardinien. Ich habe gesagt, bist bescheuert, es hat mir 2,5 Stunden gedauert. Ich spreche relativ gut Italienisch. Hopeless case, für uns Deutsche unvorstellbar, ein Paket aufzugeben. Und so wird es hier werden. Es wird ein langer Weg werden, diesen Fund in die Statuten zu bekommen, ihn zu legalisieren. Wir haben Gott sei Dank durch diese Frau, das ist die Ehefrau von Thor Heyerdahl, Jacqueline Bier, die haben sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Pyramide kennengelernt, nämlich da dahinter, diese kleine Sonnenpyramide, so habe ich sie getauft. Da hat Thor Heyerdahl die Witwe Jacqueline Bier kennengelernt, die war mit dem Architekten verheiratet, der ist leider viel zu früh verstorben. Und da haben die beiden sich kennen und lieben gelernt, zwar die letzte Frau von Thor. Und Jacqueline ist Gott sei Dank dort in diesem Pyramidenpark die Grande Dame und hat natürlich dort alle Fäden in der Hand mit ihrem ehemaligen Sponsor Fred Olsen, der Thor Heyerdahls Ra 2 bezahlt hat, Ra 1 und Ra 2. Fred Olsen hat Ra 3, also Abora 3, mitfinanziert. Also ohne Fred Olsen wäre ich nie in New York abgelegt. Also insofern ist da eine sehr enge norwegisch-kanarisch-deutsche Freundschaft auch zwischen Fred Olsen und uns entstanden. Und wir sind jetzt dabei, das Netzwerk dicht zu machen, was also Thor Heyerdahl, weil er auch leider mit 87 viel zu früh gestorben ist. Wenn Thor noch am Leben wäre, wir wären schon Lichtjahre weiter. Und sie hat eben dann möglich gemacht, dass wir dort auf dem Pyramidenpark auch Zugriff bekamen zu den Wissenschaftlern, die jetzt unseren Zahn haben. Mit diesen Wissenschaftlern geht es jetzt im Februar nach La Launa an die Universität. Ich bin dabei, richtig Druck zu machen. Also die bewegen sich nicht. Entweder sind sie urkonservativ oder sie haben Angst oder sie sind eine Mischung von beidem. Also wenn ich da nicht persönlich dabei bin und schiebe die dorthin, wo es geht nicht anders. Wie hat Schopenhauer gesagt, was ist die Vorstufe von Verrücktheit?
Leidenschaft.
Ohne diese Leidenschaft kriegst du das nicht hin. Aber das ist eben meine Leidenschaft. Ich will diese Punkte zusammenbringen. Das wird jetzt im Februar passieren. Und Jacqueline hat eben auch noch möglich gemacht, dass, hier sieht man beide, wie sie sich kennengelernt haben, das ist 1992. Und 1994 habe ich Thor kennengelernt. Also da waren sie beide noch wirklich frisch und knackig. Und die beiden haben mich und Conny, meine Lebensgefährtin, dort wirklich ganz nett empfangen. Wir sind dort über die Pyramiden gegangen. Und da, wie gesagt, ist ja auch diese Idee für Abora mit entstanden, unter anderem. Und Professor Terreira Gaspar, der größte Feind, der größte intellektuelle Enemy von Thor-Heyerdahl war und noch ist, der ist ja noch Institutsleiter mit, auch mit über 85. Und ich bin aber dabei, das ein bisschen aufzuweichen. Und ich habe Gott sei Dank eben durch meinen Doktortitel dort das Eintrittsticket, mit denen reden zu dürfen. Thor haben sie links liegen lassen.
Da kein Akademiker.
Ja. Kein Akademiker. Und die haben den dort auf den Kanaren. Deswegen ist auch der Pyramidenpark. Da könnte man so viel mehr erforschen. Aber wir werden das jetzt mit der Universität Bayreuth oder Erlangen nachholen mit Professor Zöller und Dr. Bernhard Lucke. Bin da dabei, dann ein richtig gutes Netzwerk zusammenzumachen, wo wir auch diese Pyramiden Thermolumineszenz datieren lassen. Also da wird sich in den nächsten Monaten, wir werden öfters auf die Kanaren fliegen, es wird meine neue Heimat werden, weil die Kanaren auf dem halben Wege zwischen Ägypten, Mesopotamien nach Amerika der letzte Ort sind. Und logisch sind diese Pyramiden älter. Und das ist halt, was wir eben in Relevanz bringen, diese Stufenpyramiden mit anderen Orten in Marokko. Das ist auf Lanzarote, da haben wir eine weitere Pyramide, sieht aus wie ein unscheinbarer Steinhaufen, aber dieses Bauwerk hat es in sich, das hat nämlich eine Grabkammer. Aber auch hier haben wir diese Nischen und Kammern auf den Pyramiden auf Guima. Und Ludwig Zöller mit anderen Kollegen hier in Leipzig und in der Universität Heidelberg, da bin ich gerade dabei, das zusammenzuschrauben wollen an den Pyramiden mit Kohlenstoff und mit thermostimulierter Thermolumineszenzdatierung diese Pyramiden datieren. Die untere, also die Ecksteine, die wir sehr schön stehen, die kann man mit endoskopischen Bohrern anbohren. Und man kann also relativ, ohne dass man die Pyramide kaputt macht, non-invasiv Oberflächenpuder von den Steinen bohren und dann eben ins Labor bringen und kann genau präzise sagen, wann die das letzte Mal Sonne gesehen haben. Mhm. Wir haben die aufbeschienenen Steine, die bohrt man und dann nimmt man die im heute im Bauwerk versteckten Steine und dann kann man durch das Delta von beschienenen und unbeschienenen Steinen genau sagen, wann der Stein das letzte Mal Sonne gesehen hat.
Und das ist eine zuverlässige Methode?
Das geht, oder? Das ist heute approved, gerade in Leipzig, hat mir Zöller gesagt, sind die Besten der Besten.
Weil das ist auch was, was die Archäologie sich schon seit Jahrhunderten wünscht. Wie können wir Steine datieren?
Eben, Vulkansteine sind eigentlich denkbar ungünstig, weil die keine Radioaktivität haben, weil die so frisch sind. Deswegen gibt es auch in Vulkaninseln kaum Metalllagerstätten. Das kommt alles erst später. Das bildet sich dann durch radioaktiven Zerfall und spätere Minerallagerstätten, was dann durch die verlorenen Mineralgänge wie im Erzgebirge ist. Ja, ein uraltes Gebirge, aber ich schweife ab. Ich würde sagen, das wird alles in den nächsten Jahren passieren. Im Gefolge von Abora. Und dann können wir nicht nur den ältesten Menschenfund, den ältesten Ziegenfund. Professor Terreira Gaspar hat mir persönlich in der Universität La Laguna: Dominik, wenn du mit so einem Schiffboot herkommst, dann kann ich meine Schatulle aufmachen, was ich mir bei Thor-Heyerdahl nie getraut habe. Ich habe Gerstenfunde, ich habe Felsbilder, die definitiv neolithisch sind. Dann kann ich diese Funde der Welt zeigen, sonst mache ich mich lächerlich. Ich sage, Terreira, das ist doch Wissenschaft. Das geht doch nicht darum, sich lächerlich zu machen. Das muss diskutiert werden, pro und contra. Es gibt nicht richtig oder falsch. Aber mit diesen neuen Befunden werden wir die Büchse der Pandora öffnen. Und dann geht es eben mit viel Energie von den Kanaren aus weiter in Richtung Mexiko, wo wir identische Pyramidenplätze haben, Zeremonialplätze. Das ist eine Aufnahme, die nicht aus der Drohne stammt, sondern Ramon Zürcher, unser neuer Partner von der ARS, ist ja auch der Mitbegründer des RAMA-Projektes, einer Schweizer Firma, die also solche 3D-Georeferenzierung macht. Und das ist eigentlich das Geschenk, auch unser Eintrittsticket, das die uns dort gewähren lassen, dass Ramon mit seinem Team in der Schweiz, also wirklich junge, gute Physiker und auch Privatforscher, die uns eben ermöglichen, ein voll holistisches 3D-Modell der Pyramiden zu machen. Und uns ist es gelungen, auf einer Fläche von 64.000 Hektar Bildpunkte zu setzen mit einer Abweichung von unter 8 Zentimetern. Das heißt, wir können dieses 3D-Image dann in Google Earth, in Astro-Programme genau georeferenziert auf 0,0 Grad genau ausrichten und können dann eben astronomische Alignments, Sonnenuntergänge georeferenzieren im Computer. Und das werden wir natürlich den kanarischen Forschern kostenlos zur Verfügung stellen. Hier sieht man das mal. Da gibt es, ich muss mal meinen Zeiger wieder anmachen. Ich habe die Bilder jetzt nicht alle mit reingenommen. Hier oben auf der Pyramide, das ist diese Sonnenpyramide, wo sich Thor-Heyerdahl und Jacqueline lieben gelernt haben. Hier oben gibt es am Tag der Tag-Nacht-Gleiche, 6 Kilometer weiter, ich kann jetzt den Cursor nur da hochziehen, den Horizont, einen doppelten Sonnenuntergang, den man nur auf dieser Pyramide sieht. Steht man 5 Meter daneben oder 20 Meter seitlich, sieht man diesen doppelten Sonnenuntergang nicht. Und das werden wir für die Kanaren-Leute als Sponsoring als mitbringen, um den Leuten zu zeigen, das können keine landwirtschaftlichen Anlagen sein. Sicherlich hat man auf diesen Terrassen auch was angebaut. Also auf Guanschisch heißt dieser Ort Guima das Tal der Könige, das Tal der Menses. Menses ist König. Wir wissen aus den Quellen von Leonardo Torriani, dass dort 7 Königstümer, die auf den Kanarischen, also auf Teneriffa verstreut waren, dort ihren Zeremonialplatz haben. Man hat dort gegraben, man konnte aber keine älteren Artefakte als 18. Jahrhundert nach Christus feststellen. Aber das ist doch kein landwirtschaftliches Bauwerk.
Und die landwirtschaftliche Nutzung, die kann halt auch einfach viel spätere Generationen haben das halt dann genutzt. Wir finden das schon vor,
da wächst heute auch so Unkraut, nichts.
Aber gerade hier diese Stufenanlagen, und welchen landwirtschaftlichen Zweck sollen die haben? Ja?
Und das ist eben
und
das
wenn die dann auch noch astronomische Ausrichtungen haben und so weiter, dann...
Und das ist, was wir denen mitgeben können, dass wir dann mit Astroarchäologen auf der ganzen Welt, ich kenne einen ganzen Haufen, dann werden wir das im Astrolab, im Planetarium neu... Wir können das dort wirklich 1:1 einspiegeln, genau nach Norden und Süden ausrichten und können dann die Sonnen- und Sterndurchgänge neu durchmessen. Wir werden da Dinge finden, da träumen wir heute nur davon.
Was für ein faszinierendes Projekt, Abora 5. Jetzt haben wir schon dargelegt, was die wissenschaftliche Idee ist von deiner fünften Abora-Mission.
Ah, hier sehen wir auch sind die Drohnenflüge.
Das sind die ganzen Referenzpunkte.
Genau, die Drohne gesetzt hat, um diese Dinge im Labor, also im Computer als Punktwolken dann zusammenzusetzen. Und hier sehen wir ja nochmal Abora, was du ja schön gesagt hast, mit der Seitenschwertsegeltechnik.
Ja, genau, hier. Abora 5, die Mission klingt so spannend und hat eine wissenschaftliche Bedeutung. Und wenn das erste Mal das Schilfboot dort auf den Kanarischen Inseln anlegt, wie du gesagt hast, kann das wieder neue Dinge auslösen. Deswegen die Frage, wann geht's los? Es gibt schon einen Zeitplan für die Abora 5 Mission.
Ja, mein Sparkassenkonto in Chemnitz. No money, no honey. Das heißt, wir sind dabei. Wir haben wirklich über unsere Kongresse Keeper in Österreich, eine weitere Firma in Schleswig-Holstein beim EIKE-Kongress, wo es zwar viel Ärger gab, aber viel positive Resonanz. Auch über unsere Facebook- und Nuviso-Darstellung haben sich Unternehmer aus Mexiko gemeldet. Insbesondere, ich muss das hier einblenden, insbesondere aus Tulum.
Tulum, ja.
Ich bin da jetzt wirklich mit einer Gruppe von Unternehmern zusammen. Ich muss deswegen schnellstmöglich nach Mexiko fliegen, um dort... Die haben also wirklich richtig Schotter. Das ist so eine Unternehmergruppe, die wollen einen neuen Stadtteil in Tulum bauen, etwas südwestlich hinter dieser archäologischen Anlage. Soll nach neuen Maya-Gesichtspunkten, also der Mann heißt Dr. Neugebauer, der wird auch bei unserem nächsten Nuviso-Kongress in der Fennerhall schon Ende März sprechen. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Bleibt es dabei, 17. 18. März. Kommen, ja, wir werden das klären. Und dieser Mann forscht seit über 46 Jahren an den Anbaumethoden der Mayas im Regenwald, hat also im Dschungel viele Jahre lang gelebt. Die Mayas sind ja nie untergegangen, man muss das nochmal klar trennen. Wir vermatschen immer als Laien alles. Der böse Kolumbus und der böse Pizarro und wie die alle heißen, haben die alle gekillt, ja. Aber die Mayas waren schon vor den Europäern untergegangen. Das Ende der Mayas ist irgendwann so im 10., 11. Jahrhundert durch dramatische Klimaveränderungen. Wir wissen heute, was es war. Es war nicht die CO2 aus Deutschland, sondern es waren eben große Veränderungen in Vulkanismus. Da gibt es einen herrlichen Science-Artikel, werde ich auch im nächsten Vortrag in unserem Abora Science-Kongress drüber reden, wie also dort, wir können viele klimatische Veränderungen mit Sonnenständen heute verifizieren, aber auch mit Vulkanismus. Und da hat es, das muss man sich vorstellen, mal 10, 20 Jahre nicht geregnet. Und das hat verbunden mit dem völlig unökologischen Anbau der großen Maya-Städte zu dem Kollaps dieser dortigen Völker geführt. Und Dr. Neugebauer beschäftigt sich jetzt mittlerweile 46 Jahre mit den Anbaumethoden der Mayas, hat erstaunlichste Dinge herausgefunden, unter anderem auch, dass damals in den 70er Jahren, als er dorthin gekommen ist, hat er noch größeren Bevölkerungsgruppen, ich kannte das schon, aber ich habe noch nie einen gekannt, der die wirklich gesehen hat, blonden Mayas begegnet. Und diese blonden Mayas schwören beinhart, dass sie mit den Spaniern nichts zu tun haben. Wir sind schon lange da, als die Spanier gekommen sind. Wir kennen unsere Vorfahren nicht mehr, aber wir wissen, unsere Urheimat Chachapoya liegt am anderen Ende des Ozeans.
Das ist ein so spannendes Thema, was du jetzt hier gerade aufziehst. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft mal detaillierter geben, weil das ist eins der großen Geheimnisse auch in der Archäologie schon seit Jahrzehnten. Der Untergang der Maya, warum ist diese Kultur verschwunden?
Ich kann das nur antippen. Die Vorfahren der Mayas waren die Zapoteken und die Tolteken und die haben klare Vorstellungen über ihre Herkunft. Müssen wir einen extra Teil drüber machen. Sprengt jetzt unseren Rahmen. Aber die Mayas sind die Errichter von Tulum. Tulum, was wir heute sehen, der Seehafen von Tulum lag nicht dort, der lag hier. Mhm. Das ist alles durch Veränderung der Küstenlinien, durch tektonische Hebungen und Senkungen, Meeresspiegelveränderungen heute trockengelegt. Der Neugebauer kennt sich da sehr gut aus, der kennt auch die mexikanischen Archäologen, die da richtig gut forschen. Und da, auch da bietet sich ein neues Universum an. Leider hat der Dr. Neugebauer den Kontakt zu den Mayas im Dschungel von Yucatan ein bisschen verloren, weil er eben heute mehr als Unternehmer auftritt, wo er diese Methoden mit der mexikanischen Regierung in Anwendung bringt. Die haben in Chiapas, mal so ganz kurz erzählt, nur ein Versuchsprojekt laufen mit 48.000 Mexikanern, Mayas, die heute dort noch leben, auf ganz kleinen Handtuchflächen. Die haben sich bewusst arme Bauern ausgesucht, die weniger als ein Hektar Land bearbeiten. Und denen ist es im ersten, das war voriges Jahr, 2021, da wird der Neugebauer auch hier reden in der Fennerhall, geschafft, die Erträge zu verdreifachen, zu vervierfachen. Mit den Methoden, die Mayas heute noch besitzen, das Wissen,
wow. Das Urwissen. Und dann wird auf einmal diese ganze Beschäftigung mit dem Altertum und Archäologie bekommt auf einmal schnell einen Bogen und in die heutige Zeit, weil wir eben Dinge lernen können, wie Menschen auch früher gelebt haben.
Ja, und das ist ja unsere Arroganz. Ja. Ich möchte nicht sagen, unsere westliche Arroganz anderen Völkern gegenüber, aber da ist schon ein bisschen katholizistisches Potenzial dabei, dass wir eine Frage stellen Gottes oder ein neue Fragen stellen, eine Frage stellen Gottes ist. Ich meine, wir haben diese Phase Gott sei Dank lange abgelegt, aber nichtsdestotrotz, es muss erlaubt mal sein, den Schritt zur Seite zu gehen. Und das ist, was wir wirklich jetzt dabei sind. Und das ist das, die Früchte, die wir heute ernten, die wir in den letzten 2, 3 Kongressen gesetzt haben, dass sich heute die Archäologen bei mir melden. Dominik, ich habe da mal was entdeckt, du kennst dich da aus, kannst du nicht mal nach Mexiko geflogen kommen? Wir wollen da mal mit dir was untersuchen. Oder die Apia. Ich habe gestern Nacht bis 23:30 gezoomt, 3 Stunden lang mit den besten Archäologen von Portugal, die mir anbieten, das müssen wir einen extra Teil dazu machen, Funde in den Pyramiden in Pico, also auf den Azoren, ja, die soll ich helfen mit zu analysieren. Also wir sind jetzt dabei, völlig neue Wissenschaftskooperationen zu machen und auch wiederum gestern ein Kongressteilnehmer beim letzten Abora Noviso Kongress hat sich gestern Abend bei mir gemeldet, angehender Professor im Uniklinikum Halle, also auch nicht weit von der Fernerhall. Dem habe ich das vorgestellt und der hat mir gestern gesagt, ich helfe dir, wir untersuchen diese Blutproben von den blonden Mayas, das machen wir zwischen Kaffee trinken und Frühstück. Das macht ein Computer in einer Nacht, untersucht dort 300 Proben. Das werden wir mit diesen Mayas und den kubanischen Archäologen, wo ich auch bestens befreundet bin, wir werden dort mit Abora 5 in den nächsten 3, 4 Jahren, also in wie sagt man dazu, ein Global Mindset Change auslösen. Also all das, was bis vor wenigen Jahren Vermutung war, Gerüchte unter der Oberfläche, gibt es solche blonden Chachapoyas, blonde Mayas, blonde Kubaner, die noch, das hat mir die Witwe von Hayer da erzählt, Thor ist mit Fidel Castro in Dörfer gefahren, wo die Leute kein Spanisch sprachen. Blonde, blauäugige, hellhäutige Menschen, etwas von der Küste zurückgezogen, nicht nur eins, sondern mehrere Dörfer. In den 80er, 90er Jahren haben dort noch solche Leute gelebt, wie auf Yucatan. Und wir sind dabei, diese Fäden zusammenzuziehen. Aber liebe Leute, wir brauchen dafür eure Unterstützung. Helft uns, kommt zu den Kongressen, spendet. Wir haben gemeinsam, man kann bei Noviso unter Stichwort Abora oder bei mir, wir haben auch ein Vereinskonto, spenden. Ohne eure Unterstützung kriegen wir das eben auch nicht hin.
Das ist ja auch mal ganz klar sagen. Dem Aufruf kann ich mich nur anschließen. Ich meine, wir haben ja hier gesehen, wie bedeutsam diese Wissenschaft ist. Auch hier nochmal symbolisch. Das ist Tulum. Das ist der amerikanische Kontinent, das Festland, das ist Mexiko, Yucatan. Und das ist sozusagen der Ausblick auf den Ozean. Das ist sozusagen das Ende der Brücke. Wir haben ja angefangen heute mit Marokko und dann eben die Kanaren. Und tatsächlich diese Seefahrt, diese Forschung, die du machst, die hat ja diese verbindende Funktion, diese Brückenfunktion. Und das ist dann auch mehr als jetzt nur für irgendwelche Archäologie-Nerds ein Thema. Okay, da waren die also schon vor 5000 Jahren unterwegs. Sondern es ist auch, wie du sagst, ein Mindset. Es trägt auch dazu bei, uns in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen mehr ein Bewusstsein zu geben, wie sehr wir Menschen, auch die Kulturen untereinander verbunden sind und schon immer waren. Das in der Zeit, wo wir heute immer noch mehr Kultur-Clashes haben und Culture-Wars. Und deswegen ist diese Forschung so unglaublich wichtig und bedeutsam. Und ich kann mich da nur anschließen, wenn ihr könnt und Möglichkeiten seht, diese Arbeit zu unterstützen, das ist jetzt aktive Forschung. Und tatsächlich ist auch eine Dynamik drin, du hast es auch beschrieben. Die Vernetzung mit anderen Wissenschaftlern weltweit wird immer größer. Hier ist gerade spannende Wissenschaft im Entstehen und jede Unterstützung nehmen wir natürlich gerne an. Und auch ich bin einfach froh und wirklich stolz, also so ein bisschen mitwirken zu dürfen, über diese Themen zu sprechen, das ein bisschen nach außen zu bringen, weil es sind große Themen. Es ist nicht nur für irgendwelche Archäologie-Nerds was, sondern es ist etwas, unser Erbe der Menschheit, an dem wir mitarbeiten dürfen.
Wow. Ja, und ich sag mal, 10 Euro sind nicht wenig, wenn 1000 Leute zuschauen. Wir haben bei den letzten Klicks, was ich über den Zaun, das hat 134.000 Klicks im Internet gegeben. Wenn diese 134.000 Leute 5 Euro gespendet hätten, dann würde ich sagen, los, sofort ab nach Yucatan, lasst uns die Indios suchen und danach bauen wir Abora 5 und zeigen mit Abora 5 und 6, wie die zwischen Marokko und Yucatan hin und her gefahren sind. Also das ist einfach, was wir brauchen, Community. Und ich kann auch mich hier nochmal bedanken, das ist eben, was wirklich funktioniert, unser Konzept. Was ich irgendwann mal mit Frank, als er noch Schüler von uns war, das ist ja schon über 20 Jahre, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie wir mal angefangen haben, mit kleinen YouTube-Videos, mit Enigma-Musik Abora zu untermalen, was da sich auch zum Teil draus entwickelt hat.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir immer eine Handbreit Wasser unterm Schilfkiel.
Immer eine Handbreit Schilf über Wasser.
Oder so rum, ja. Genau. In diesem Sinne danke ich dir für heute und danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und allein schon eure Aufmerksamkeit, wenn ihr zu Kongressen kommt und so weiter, ist Unterstützung ja, für Dominiks Arbeit, für unsere Arbeit. Und in diesem Sinne danke ich euch auch heute für eure Aufmerksamkeit. Bleibt dran an diesem Kanal, das war noch lange nicht alles.